Ein wunderbares Stück Musik. Fast hätte mir noch die verzerrte Elektro-Gitarre gefehlt. Aber das ist nur meine Geschmacksrichtung. Also einfach wunderschön. Und dann muss ich sagen, das Lied passt ja wunderbar auch an diesen Platz. Der Titel des Liedes lautet ja, wenn du jemanden brauchst, was weiß ich, zum Reden oder jemand, der dir Trost gibt. Jemand, der dir sagt, so könnte es weitergeben oder einfach nur, ich bin doch da. Der soll das Glaubensbekenntnis mal als Gebet sprechen. Ich vertraue auf Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Er ist bei mir und so weiter. Und ich möchte heute mit einer steilen These beginnen und die euch erklären, über diesen Gott. Und diese steile These lautet, Gott ist vorsichtig. Klingt komisch oder aber merkwürdig. Das ist merkwürdig, weil ihr euch das merken könntet. Sollte der Schöpfer des Universums vorsichtig sein, hat er das nötig? Wer kann ihm schaden? Niemand. Vielmehr müssen wir vorsichtig sein, wenn Gott uns kritisiert, weil er uns deutlich macht, wenn ihr so weitermacht, wird es schlimm enden, und zwar auf allen Ebenen. In der Mitmenschlichkeit, in der Politik, bis hin in Fragen der Umwelt. Und was die Kirche angeht, nun ja. In Wahrheit sollten wir vorsichtig sein, Leute, liebe Gemeinde. Wir wünschen uns immer, dass Gott vorsichtig mit uns umgeht. Und so sind auch manche Andachten. Gott wird schon vorsichtig mit dir sein. Aber da gibt es diese Krankheiten, die schweren Schicksale, Krisen, Kriege, Katastrophen. Und dann klagen wir Gott an und sagen, könntest du mit deiner Schöpfung nicht ein bisschen vorsichtiger umgehen, lieber Gott? Ich weiß, ich mache da ein ganz großes Fass auf, aber ich bleibe dabei. Gott ist vorsichtig. Es geht um ein Thema des Glaubens, das sehr unterbelichtet ist. Gott ist vorsichtig bedeutet, ich spreche über die Vorsehung Gottes. Nun kann niemand Gott in die Karten schauen, auch ich nicht, obwohl ich darüber predige. Niemand kann es beschreiben oder verstehen, aber das Vertrauen darin, dass Gott eine Vorsehung hat, das kann zu einer großen Kraft werden, zu einem starken Trost weiterzumachen und durchzuhalten. Es ist unmöglich zu beschreiben, was damit alles zusammenhängt, aber es gibt Momente im Leben, da ist es so, als ob man durch ein Schlüsselloch in den Thronsaal Gottes blickt. Nur einen kleinen Moment. Das kann ein Bibelwort sein oder ein besonderes Erlebnis, das uns ahnen lässt, Gott ist vorsichtig. Ich hatte vor kurzem so ein Erlebnis. Ich bekam Grüße aus Völkershausen per WhatsApp. Das war meine erste Pfarrstelle und mit den Grüßen bekam ich Bilder aus dem damaligen Pfarrgarten, halber Hektar. Kein Pfarrer mehr dort momentan. Aber Ehrenamtliche kümmerten sich um das viele Heu. Irgendjemand hatte genug Kaninchen, die das brauchen. Und da bekam ich diese Bilder und da war ein Bild mit zwei Mädchen drauf. So 16 Jahre habe ich geschätzt. Ich habe sofort die Renate gefragt, die dort Chefin gerade ist. Wer sind die beiden Mädchen? Da kam die Antwort, ich muss immer noch mal auf den Pavillon hören. Meine Frau beschwert sich immer beim Predigen, ich überhole mich selber beim Reden. Also noch mal, ich bekam die Antwort, das sind die Enkelinnen von der Post-Ingrid. Ach ja, Post-Ingrid weiß ich noch, kenne ich noch. Aber dann plötzlich fiel mir ein, die Post-Ingrid hat einen Sohn, der heißt Frank. Und in dem Moment bekam ich einen Rückblick der besonderen Art. Frank stand am 13. März 1989, kurz vor 14 Uhr, an der alten Kirche von Völkershausen in der Rhön. So halb links gegenüber war der Konsum. Muss ich nicht erklären, Konsum, ne? Kennt ihr alle, Supermarkt im Dorf zu DDR-Zeiten. Und plötzlich, kurz bevor der Laden aufmachte, kam eine alte Dame um die Ecke. Und wie die jungen Leute sind, haben wir keine Zeit. Er wollte natürlich der Erste sein. Und in dem Moment, als er losläuft und kurz vor der Tür ist, bricht das größte von Menschenhand gemachte Erdbeben der Welt über diesen Ort rein. 5,5 auf der Richterskala. Dort, wo die Kirche damals stand, hat sich der Erdboden in 12 Sekunden über 90 Zentimeter gesenkt. Große Steine fielen vom Turm herunter und Frank war weit genug weg. Ihm ist nichts passiert, wie vielen anderen im Dorf. Es hätten viele Tote haben können, aber es ist niemand zu Tode gekommen. Frank kam mit dem Schrecken davon. Und wenn er nicht durch Gottes Vorsehung, was sagen wir mal, einen seelischen Schubs oder sonst was gekriegt hätte, unbedingt darüber zu gehen, da hätte ich jetzt diese Bilder seiner Töchter nicht haben können. Was für eine Erfahrung. Ich könnte noch mehr über diesen Tag erzählen. Allerdings ist mir auch klar, dass damit nicht alle Fragen beantwortet werden können. Angefangen bei den Hungersnöten, bei den Wellen von Flüchtenden, bei den Kriegen, die es gibt, oder persönliche Schicksale. Viele Menschen fragen mit einem tiefen Schmerz, könnte Gott nicht vorsichtiger gewesen sein? Andere winken ab und sagen, ach, könnte euer Gott nicht vorsichtiger sein? Und dann drehen sie sich weg. Wenn ich an dieses Wunder zurückdenke für das ganze Dorf, bin ich immer noch erstaunt, aber ich bin auch stumm, wenn ich daran denke, was vor einiger Zeit in der Türkei passiert ist, wie viele Menschen da ums Leben gekommen sind. Ich kann da nichts dazu sagen. Trotzdem will ich uns das Thema Gott ist vorsichtig versuchen, etwas näher zu bringen. Und zwar durch das Schicksal eines jungen Mannes, der 20 Jahre unter der Vorsehung seines Gottes gelitten hat. Aber am Ende dieses Dramas fasste er seine 20 Jahre und die danach waren so zusammen: Ihr gedachtet es böse zu machen, der Herr aber gedachte es gut zu machen. Na, Hand hoch, wer weiß, welche Geschichte das ist? Also wer es noch nicht gelesen hat, erstes Buch Mose ab Kapitel 34 bis zum Ende mal lesen. Die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Ganz kurz, als er 17 war, verkauften ihn seine Jünger als Sklaven nach Ägypten. Eigentlich wollten sie ihn umbringen. Als Sklave arbeitet er sich im Haus eines hohen Beamten bis nach oben. Er wird der zweite Chef nach dem Chef. Aber die Frau will ihn zum Ehebruch verleiten. Josef geht nicht darauf ein, da wird er verleumdet. Und anstatt der üblichen Hinrichtung bei Ehebruch damals, kommt er ins Gefängnis. Dort macht er wieder Karriere. Er wird der zweite Mann im Gefängnis. Aber er ist immer noch nicht frei, großer Sprung, bis er endlich dem Pharao ein Rätsel löst. Der hat nämlich zwei merkwürdige Träume. Josef knackt das Rätsel und sagt voraus, dass 7 gute Jahre kommen und 7 Wirtschaftskrisenjahre, also eine große Hungersnot. Und jetzt passiert etwas bei Josef, was immer schnell überlesen wird. Josef lässt sich nicht einfach hängen, wie schon vorher nicht als Sklave und dann im Gefängnis nicht. Er hätte ja dem Pharao sagen können, so Mr. Präsident, Rätsel ist gelöst, kann ich nach Hause gehen, ihr schafft das schon. Nein, er gibt auch noch die Lösung vor. Er hat irgendwo ganz tief die Weisheit, was jetzt gemacht werden muss. Was ganz Cleveres, könnt ihr dann nochmal nachlesen. Was ich jetzt aber, worauf ich den Finger jetzt lege, ist, Josef behält diese Weisheit nicht für sich, sondern hilft dem ganzen Land mit seiner Weisheit. Er hätte ja auch sagen können, die ganze Zeit habt ihr mich als Sklaven getreten und jetzt soll ich euch noch helfen, ihr spinnt wohl. Nein, er sagt, Mr. Präsident, so geht's. Und er wird Minister. Ich kann mir denken, dass Josef oft geklagt und gezweifelt hat. Am Ende der Geschichte bricht nochmal seine ganze Trauer raus. Aber es gibt etwas, was ihn getragen hat. Seine Verbindung zu Gott. Seine Verbindung zu dem Gott, der dieses Drama in seiner Vorsicht zugelassen hat. In die Fremde verschleppt, verkauft von den eigenen Brüdern. Als Josef als Sklave schuftete, lesen wir, der Herr war mit Josef. Im Gefängnis heißt es wieder, und der Herr war mit Josef. Und Josef wiederum hielt an Gott fest. Er ließ Gott nicht gehen und er ließ sich selber nicht gehen. Er hätte ja sagen können, was habe ich davon, wenn ich mich nach den Geboten halte oder nach guten Regeln. Er hat der Frau des Potiphar zum Beispiel gesagt, als sie ihn verführen wollte, wie kann ich gegen Gott sündigen? Das wäre das Schlimmste für ihn gewesen, Gott zu verlieren. Die Geschichte von Josef ist sozusagen ein ganz großes Kino. Wie gesagt, er wurde ja oberster Minister in Ägypten. Und jetzt lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Er hat nicht nur Ägypten aus der Wirtschaftskrise geholfen, sondern sogar der buckligen, schlimmen Verwandtschaft. Nach seinem Vater hat er sich gesehnt, aber nach diesen 11 Brüdern nicht unbedingt, bis auf einen. Und die stehen dann irgendwann vor ihm. 20 Jahre später stehen sie vor ihm. Die Brüder, die ihm so übel mitgespielt haben, sie bitten ihn um Vergebung, als endlich klar ist, wer dieser Minister ist. Und Josef hätte die Macht, sich zu rächen. Da wären die Brüder ganz schnell kopflos gewesen, im wahrsten Sinn des Wortes. Aber Josef hat in diesen 20 Jahren irgendwann, mitten in seiner Last, die er getragen hat, durch das Schlüsselloch gesehen. Durch das Schlüsselloch in den Thronsaal Gottes. Er hat ganz tief verstanden, sein schweres Schicksal war ein Geschick. Darum hat Gott ihm das schwere Los geschickt. Und weil Josef so geschickt und weise war, hat Gott ihn losgeschickt in die Fremde, wo er nie hin wollte. Und im Rückblick sagt er diesen großartigen Satz, den finden Sie auch im Gottesdienstbuch hier im Zettel. Ihr gedachtet es böse zu machen, der Herr aber gedachte es gut zu machen. Sogar seine neidischen, hasserfüllten Brüder wurden durch das Geschick Josefs bewahrt in dieser Wirtschaftskrise. Gott war vorsichtig, denn er hat es vorausgesehen, was geschehen wird. Und hören wir es nochmal. Er hat einem 17-Jährigen zugemutet, in dieser Vorsehung, in dieser belastenden Zeit, eine tragende Rolle einzunehmen, von der er noch nichts geahnt hat. Für ihn war das alles andere als leicht. Aber nochmal, was hat ihn getragen? Josef war trotz allem von Gott nicht verlassen. Er hat an seinem Glauben festgehalten. Er hat die Gebote nicht übertreten. Und er hat sich nicht gehen lassen. Ich weiß nicht, was euch das jetzt interessiert, aber ich könnte euch verraten, was es uns trotzdem interessiert. Was steht in den nächsten Jahren vor uns? Beziehungsweise, kennt ihr das Phänomen des Wetterleuchtens, wenn am Horizont die Blitze zucken und man sich fragt, ob das Gewitterbleit gleich von Sachsen-Anhalt nach uns in den Kyffhäuserkreis kommt? Wir haben das neulich beobachtet, meine Frau und ich. Und manchmal werden wir nachts munter, da überlegen wir uns, was brummen da für viele Flugzeuge am Himmel. Hoffentlich sind es nur Passagierflugzeuge. Wir haben die Ahnung, es könnte ganz plötzlich sehr schwer kommen. Ein schlimmer Krieg könnte uns bedrohen. Und vor allen Dingen, jetzt geht es um euch, ihr lieben Lektorinnen und Lektoren, auch Kolleginnen und Kollegen. Die Kirche in Deutschland, bleiben wir mal bei uns, hat einen gewaltigen Abbruch. Nicht nur die katholische Kirche. So mittendrin seid ihr jetzt. Das ist jetzt Gottes Vorsicht mit euch. Ermutet euch zu, in dieser Zeit Lektorinnen und Lektoren zu sein. Ratlos vielleicht vor leeren Kirchen zu stehen. Und das nicht nur, weil der Pfarrer nicht kommt oder die Pfarrerin, sondern nur eine Lektorin oder ein Lektor, sondern weil die Situation in unserem Land so ist. Weil auf der einen Seite beklagt wird, in diesem Land geht die Autorität Eltern und Lehrern gegenüber bergab, auch der Polizei gegenüber, aber nach den Geboten Gottes wird nicht mehr gefragt. Das hat etwas damit zu tun, dass die Leute keinen Glauben mehr haben und nicht mehr an die Gebote denken. Und da geratet ihr jetzt rein. Und dafür werden wir euch auch segnen. Was wird aus dieser Zeit? Ich weiß es nicht. Aber Gott ist vorsichtig. Manches Schwere hat er vorgesehen, damit wir selber innerlich wachsen. Manches Schwere hat er vorgesehen, damit wir anderen zur Hilfe werden. Ob wir immer mal wieder durch das Schlüsselloch gucken können. Durch das Schlüsselloch in Gottes Thronsaal weiß ich nicht. Aber wir können von Josef das eine lernen. Weder als Lektorinnen und Lektoren, weder als Pfarrerinnen und Pfarrer, Gemeindeälteste oder andere, auch für so einen Gospelchor, der so schöne Lieder singt. Das ist ja auch was fürs Herz, was einem weiterhelfen soll. Für all das brauchen wir die Zuversicht. Erstens, Gott verlässt uns nicht. Ob 200 Leute in der Kirche sind oder 2 bis 3. Zweitens, wir halten an unserem Glauben fest. Nicht nur an den Worten, sondern ganz tief drinnen lassen wir niemand anderes Größeres sein als Jesus Christus. Wir halten uns an Gottes Gebote und wir lassen uns nicht gehen. Wir machen weiter mit dem, von was wir überzeugt sind. Zum Schluss noch, es gibt eine besondere Angelegenheit. Da war Gott schon immer vorsichtig. Denn er hat uns Menschen noch nicht aufgegeben. Hätte sein Zorn über seiner Liebe gesiegt, dann hätte Gott sich eine neue Menschheit erschaffen, die besser funktioniert als wir. Aber Gott hat die Menschen nicht aufgegeben. Er ist jahrtausende lang mit uns vorsichtig und geduldig umgegangen. Er hat seinen Zorn gegen uns überwunden durch den Tod von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Und er ist auferstanden. Und der Auferstandene sagt zu uns, das ist die große Vorsehung. Denn Gott hat auch das Ende der Welt gesehen. Aber der Auferstandene hat über dieses Ende der Welt gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt. So heißt es wörtlich. Nicht bis zum Untergang, sondern bis zur Vollendung der Welt. Das ist Gottes große Vorsehung. Und darum, wir werden nicht verlassen. Wir halten uns an Gott, an seine Gebote. Und wir lassen uns nicht gehen. Und ich lasse mich mal jetzt nicht gehen. Ich habe in den letzten Jahren... Nein, stopp, ich muss mal bremsen. Es kommt jetzt eine Zeit der Stille. Da könnt ihr einfach mal nochmal dieses Wort betrachten, Gott ist vorsichtig. Oder dieses Bibelwort, ihr gedachtet es böse zu machen, der Herr aber gedachte es gut zu machen. Und danach kommt ein Lied. Amen.